Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und den, der zu mir kommt, werde ich gewiss nicht hinausstoßen. Losig, danke, Losig 2022. In einer Zeit, in der wir mit dieser Pandemie konfrontiert sind und lernen müssen, auch mit unbequemen Einschränkungen zu leben, manchmal bis zu Spannungen im Freundes- oder Familienkreis, tut es wohl zu hören, was hier zugesagt wird. Jesus Christus sagt, den, der zu mir kommt, werde ich nicht hinausstoßen. Das gibt uns doch Perspektive auf das neue Jahr. Gottes Sohn kümmert sich um dich und mich. Vorausgegangen war, Jesus hat an einem jüdischen Fest eine Krankenheilung vollzogen. Ein 38 Jahre alter Gelähmter am Teich Bethesda wurde durch sein Wirken gesund. Und das gab zu reden, und Jesus wurde von den führenden klerikalen Männern beschuldigt, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Scheinheilige Klerikale, damals schon. Anschließend wollte er Zeit mit seinen Jüngern allein verbringen. Er war deshalb auf die andere Seite des Sees gefahren. Und es folgte ihm eine große Menge des Volkes, heißt es, weil sie das Wunder miterlebt hatten. Es war das Passanah. Und das lässt erahnen, dass viele Menschen ohnehin nach Jerusalem unterwegs waren. Und als Jesus das sieht und die Augen aufhob, heißt es, und die vielen Menschen sah, beschreibt Markus diesen Moment so. Und als Jesus aus dem Schiff trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sieht die Menschen, die ihm gefolgt waren, ohne Führung, ohne Ziel, ohne Hoffnung. Das bewegt ihn. Und gewiss ist es nicht leicht, ein Leben ohne Führung, ohne Ziel und Hoffnung zu leben. Vielleicht sehen wir jetzt auch Bilder aus dem Fernsehen vor uns, Flüchtlinge, Obdachlose. Wir sehen die Flüchtlingscamps vor uns und wir fühlen uns auch als Christen ohnmächtig angesichts dieser Not. Als Jesus die Menschen damals sah, erkannte er ihren wahren Mangel. Mangel an geistlicher und seelischer Nahrung, Mangel an Perspektive. Vielleicht fühlten sie selbst die Leere in ihrem Leben. Vielleicht spürten sie aber auch, dass Jesus ganz anders ist als ihre religiösen Führer. Er lässt sie lagern, sie sind hungrig, aber weit und breit keine Möglichkeit für Essen. Und Jesus gibt ihnen zu essen. 5 Brote, 2 Fische. Und 5000 Menschen, 5000 Männer plus, mit Frauen und Kindern vielleicht 10.000, werden satt. Ein Wunder. 5 und 2 ergibt ja auch 7, die göttliche Zahl der Vollkommenheit. Bei Jesus ist die Fülle in jeder Hinsicht. Bei ihm wird der Hunger gestillt, auch der innere Lebenshunger. Er spricht zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus sagt ihnen, ich habe euch viel mehr zu geben, als das Brot, das nur vorübergehend satt macht. Er selbst ist das Brot des Lebens. Das heißt, er ist der, der Leben gibt, Leben, das nicht mehr vergeht. Leben, das wirklich erfüllt, Leben, das satt macht, dass man nicht mehr hungrig ist. Die über diesem Geschehen, über allem stehende Frage, die das Volk und natürlich auch die Klerikalen bewegt, ist immer wieder die gleiche. Wer ist dieser Jesus wirklich? Wer ist Jesus wirklich? Johannes hat die Antwort dieser Frage am Schluss seines Berichts, Johannes Evangelium, auf den Punkt gebracht, was er hautnah mit Jesus erlebt hat, wenn er schreibt: Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn, seinen Namen, das Leben habt. Damit ihr glaubt an Jesus als den Messias, den Sohn Gottes, das Ziel des Evangeliums, die Wahrheit über Jesus Christus, darum geht es. Und nun dieser Ausspruch Jesu im Zusammenhang dessen, was hier vorausgegangen war, nochmal das Jahreslos. Und weiter in Vers 40 heißt es: Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Am Anfang steht das Geben des Vaters an diese Welt, an dich und mich. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, auf dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Das kennen die meisten von uns. Gott selbst sandte seinen Sohn in diese Welt zu uns. Das ist sein Geben, das geht voraus. Aber können wir es erfassen, was das bedeutete, für Gott den Vater seinen Sohn zu geben? Wir haben es ja gerade gefeiert vor einer Woche. Und ich habe versucht, das mit dem Herzen zu verstehen. Dabei bin ich auf einen Hinweis, auf eine Aussage Jeremias gestoßen. Denn Kapitel 12, Vers 7, ein prophetisches Wort, sagt, das in die Geheimnis der Menschwerdung hineinleuchtet. Ich habe den Liebling meiner Seele in die Hand seiner Feinde gegeben. Den Liebling meiner Seele in die Hand seiner Feinde gegeben. Die Feinde, das sind wir Menschen, die Gott aus ihrem Leben ausgeschlossen hatten. In die Hand dieser Menschen gab er ihn. Und wie haben wir den Liebling seiner Seele behandelt? Wie haben wir ihn zugerichtet? Es begann ja damit, dass es keinen Raum gab für ihn in der Herberge. Kein Platz für den Allerhöchsten. Und später, nachdem er viele Menschen geheilt hatte, Wunder getan hatte, da hieß es: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Gott hat den Liebling seiner Seele aber nicht einfach zurückgezogen, den der Schoßkind bei ihm war. Er hat ihn denen überlassen, die nicht ruhten, bis er am Kreuz hing. Gott hat gegeben, wie kein Mensch geben kann. Das und nicht weniger beinhaltet das Geben des Vaters an diese Welt. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er lebe, und deshalb ließ er seinen Sohn sterben an unsere Stelle. Und nun geht es um das Geben des Vaters an seinen Sohn. Alles, was mir der Vater gibt, sagt Jesus in Vers 44, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Gott selbst ist es doch, der in uns ein Sehnen bewirkt. Das Sehnen nach dem, der uns geschaffen hat, dich und mich. Das Sehnen nach dem wahren Sinn unseres Lebens. Er selbst hat es in unsere menschlichen Herzen hineingelegt. Augustinus, der bekannte Kirchenvater, hat es bekannt: Das menschliche Herz findet erst dann zur Ruhe, wenn es sich Gott zuwendet. Ob der Mensch, ob du diesem Sehnen nachgibst und dich Jesus zuwendest, das ist deine eigene Entscheidung. Gott hat uns mit einem eigenen Willen ausgestattet. Das heißt, er zwingt niemand zu seinem Heil. Aber er lädt uns ein, unser Leben mit Jesus zu verbinden, damit wir Vergebung unserer Sünden und ewiges Leben bekommen. Die höchste Gabe der Liebe Gottes ist er selbst, der in Jesus Christus menschliche Gestalt annahm und zu uns gekommen ist. Weil Sünde uns von Gott getrennt hat. Aber über das Wort Sünde spricht man doch heute fast nicht mehr oder nur noch wenig. Es wird auch nicht gerne gehört. Und wenn, dann spricht man vielleicht im Zusammenhang von der zweiten, vom zweiten Stück Torte, das man eigentlich nicht mehr essen sollte, weil die Figur darunter leidet. Lieber wird heute gelehrt, was die Menschen gerne hören, der Mensch sei im Kern doch gut, hat mir erst kürzlich jemand gesagt. Stimmt das, dass der Mensch im Kern gut ist? Wer das glaubt, ist nicht ehrlich. Seht das Geschehen dieser Welt an, wie Menschen von Menschen unterdrückt und missbraucht und misshandelt werden und ausgenutzt werden, wie man Vernichtungswaffen baut und nicht mehr aufhört. Das Urübel des Menschen ist im Grunde genommen, dass er gerne selbst Gott sein möchte. Und das begann damit, dass Adam und Eva auf die Einflüsterung Satans damals reinfielen, der sie anlog, ihr werdet sein wie Gott. Das ist die größte Lüge der Menschheitsgeschichte überhaupt. Und sie ist heute noch in vielen Köpfen, auch im Kopf eines Elon Musk in Amerika, der mit seinem Forschungsteam daran bastelt, dass der Mensch angeblich nicht mehr sterben soll. Dass Adam und Eva damals darauf reinfielen, hatte Konsequenzen für alle Menschen. Seither übt der Erzfeind die Herrschaft über die Erde. Und niemand von uns Menschen ist fähig, diese Bindung wieder aus eigener Kraft zu lösen. Genau deshalb ist Jesus gekommen, um in die Bresche zu springen, sein Leben stellvertretend für uns zu geben. Er, der Gerechte, ist der, der allein in der Lage war, dieses Werk unserer Erlösung zu tun, weil er unsere Hypothek getragen hat am Kreuz, Sühnung getan hat für unsere Sünden. Das war seine Mission. Dazu kam er in diese Welt, um uns von der Konsequenz der Sünde zu befreien, dem ewigen Tod. Das heißt, jeder, der an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Das hat er verheißen. Aber was heißt es denn konkret, an Jesus zu glauben? Es beginnt doch mit der persönlichen inneren Erkenntnis, auch ich brauche einen Erretter, ich bin vor Gott schuldig. Sünde ist eine Beziehungsfrage. Jesus hat die Beziehung zum Vater im Himmel wiederhergestellt, weil er sich für uns verwendet, für dich und mich. Und er vergibt, wenn wir erkannt haben, dass wir ihn brauchen und es ihm bekennen. Und jetzt diese Verheißung im Losungsvers, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und da darf jeder gewiss sein, er ist eingeladen. Er ist angenommen, wenn er auf diesem Weg zu Jesus kommt. Man muss sich einmal klar machen, was das bedeutet. Jesus stößt keinen zurück, heißt es. Keinen Pharisäer. Auch den nicht, der damals in der Nacht zu ihm kam. Keinen Zöllner, keinen Juden, keinen Heiden, keinen Lügner und keinen Mörder. Keinen offensichtlichen und geheimen Sünder. Niemanden. Es gibt in der ganzen Welt keinen verzweifelten oder schwermütigen Menschen, der mit Recht sagen könnte, Gott will von mir nichts wissen. Die Wahrheit heißt, Jesus nimmt dich an. Er stößt dich nicht raus. Hat schon jemand von euch erlebt, was man empfindet, wenn jemand zu dir sagt, die Tür ist zu, ich will mit dir nichts zu tun haben? Das macht etwas mit einem. Ich habe das erlebt, dass gegenüber ein Mensch, der mir nahe steht und schon ein Leben, den ich schon ein Leben lang kenne, in der Zwischenzeit nach 2 Jahren geht die Tür wieder auf. Wir haben jeden Tag dafür gebetet. Aber das macht etwas mit einem. dieser Hinweis, die Tür ist zu, das heißt, du musst nicht mehr kommen. Aber Jesus ist anders, die Tür bei ihm ist offen. Du darfst zu ihm kommen, wie du bist, und er nimmt dich an. Wir erfahren seine Annahme, weil uns der Vater im Himmel zu ihm zieht. Ter Stegen hat es so schön ausgedrückt in einem Lied: Durch Liebe sanft und stark gezogen, neigt sich mein Alles auch zu dir. Dieses Angenommensein bei Jesus und beim Vater im Himmel berührt unsere Herzen in seiner Tiefe, und wir ahnen in diesem Augenblick, das ist es. Oder besser, wie es im Lied heißt: Du bist es, dich muss ich haben. Und voll Dankbarkeit und innerer Freude neigen wir unsere Herzen zu ihm und beten ihn an. Nun habe ich in der Seelsorge immer wieder Menschen erlebt, die eine große Skepsis hatten, ob Jesus auch sie annimmt. Sie hatten in ihrem Leben immer wieder Ablehnung erlebt. Andere hatten Mühe, das zu glauben, weil sie, was ihre heimlichen Sünden betraf, immer wieder rückfällig geworden waren, so wie in einem Kreislauf. Doch gerade für diese, sowohl die, die Zurückweisung erlebt haben, vielleicht von ihren allerliebsten Mitmenschen, und die, die im Kampf gegen ihre heimlichen Sünde immer wieder rückfällig werden, ist es wichtig, die Verheißung Jesu zu verinnerlichen. Bei ihm stoßen wir auf Verständnis und Trost. Anstelle Zurückweisung wirst du Annahme erfahren, und im Kampf gegen heimliche Sünden gibt er dir die Kraft zu überwinden. Es ist wichtig, mit ihm im Gespräch zu bleiben über das, was du nicht schaffst. Bindungen und Gewohnheiten, die dein Gewissen belasten, vor ihn bringen, loswerden. In dem Maße, wie wir uns ihm immer wieder anvertrauen, zu ihm gehen, bekennen, werden wir sein Wirken und das Wirken des Heiligen Geistes erleben, sodass wir Sieg in unserem Leben erfahren. Sieg über die Sünde, Sieg über unsere Begierde, Sieg über unseren Egoismus. Jesus führt in die Freiheit der Kinder Gottes. Diese Verheißung, ich bin angenommen, ist eine eherne Säule der Heilsgewissheit und real erfahrbar für uns alle, mehrfach bestätigt durch die Bibel, durch diese beiden Verse, die ich eingeblendet habe. Mit diesem Wort kann man getrost leben und sterben. Und es gibt noch eine Steigerung der Annahme. In Johannes 10 sagt Jesus: Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das ist die völlige Geborgenheit, die Jesus dir und mir anbietet. Zu ihm kommen, an ihn glauben, Vergebung von unserer Schuld zu erleben, bedeutet, dass wir eine neue Kreatur werden, von Neuem geboren sein. Das heißt, eine neue geistliche Geburt erleben, weil Gottes Geist in uns wohnt und uns eine vorher nie gekannte Liebe zu unserem Heiland und Erlöser schenkt. Und daraus resultiert wiederum eine Liebe zu seinem Wort der Bibel. Der Heilige Geist schenkt uns einen Hunger nach dem, was Gott uns sagt und offenbart in seinem Wort. Die Einladung, immer wieder zu ihm zu kommen, gilt für uns alle, auch die wir schon länger Jesus nachfolgen, weil ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin, der immer wieder darauf angewiesen ist. In einem alten Lied heißt es ja: Jesus, ja, ich brauche dich, ich muss dich immer haben. Es gibt Situationen, Momente in unserem Leben, wo wir wieder versagt haben. Die Bibel redet ja auch von einem geistlichen Kampf, in dem wir als Kinder Gottes stehen. Und wir dürfen als solche, die bei Jesus angenommen sind, seinen Sieg über Tod und Teufel proklamieren und in Anspruch nehmen. Johannes schreibt in seinem Brief: Darum ist Jesus in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Im Namen Jesu ist Befreiung. Wir brechen wieder neu auf und binden uns wieder neu an den Vollender unseres Glaubens, Jesus Christus. Und solange wir in seiner Gemeinschaft leben und wirken, sind wir Überwinder. Ich benutze gern einen Begriff der heutigen Zeit, um deutlich zu machen, um was es geht. Online mit Gott leben. Jeden Tag und besonders in den Momenten, wo wir herausgefordert sind, in der Gegenwart Gottes leben, ihn einbeziehen in dein ganzes Leben. Auch dann, wenn du zum Beispiel wie vor einem großen Berg stehst und Gott nicht mehr verstehst und dir vielleicht die Frage stellst, warum hat er das zugelassen? Vielleicht stehst du gerade vor einem solchen Berg, nicht vor einem Hügel, den du gerade noch schaffst, sondern vor einem großen Berg. Gerade auch für dich gilt die Zusicherung, dass Jesus für dich da ist. Wenn ich in Zeiten von Unverständnis und Zweifel die Gegenwart Jesu aufgesucht habe, bin ich nie leer ausgegangen. Und ich kann euch sagen, das hat mein Leben geprägt. Ich kenne jemand, ein Beispiel, er war damals 19 Jahre, ein junger Mann, Christ. Er erlebte in seiner Heimat in Deutschland eine Gemeindespaltung. Unter anderem waren auch Jugendliche in seinem Alter nicht mehr in seiner Gemeinde. Und plötzlich war er einsam und total unglücklich und suchte wieder seine alten Freunde auf vor seiner Bekehrung, die keine Christen waren, verbrachte viel Zeit mit ihnen, wurde dadurch noch unglücklicher, weil er erkannt hatte, dass es ihn von Jesus wegführt. Bis er eines Abends auf dem Weg wieder in die Stadt, er wollte wieder in die Stadt gehen, in seinem Zimmer schluchzend auf dem Boden lag und Jesus sagte, so will ich nicht leben, schenk mir Freunde, die den Glauben mit mir teilen. Sein letzter Satz war, oder eine Freundin, nach einer Stunde war er aber trotzdem wieder auf seinem gewohnten Weg in die Stadt und unterwegs war es ihm, als eine Stimme zu ihm sagen würde, besuche die und die Geschwister, die er 2 Jahre nicht mehr gesehen hatte wegen der Spaltung. Er war unsicher, meinst du das wirklich, Herr? Was sollen sie denken von mir? Er wagte es und wurde mit Freuden aufgenommen. 2 Stunden später kam ein Besuch, der bei ihnen einquartiert war, und an jenem Abend woanders eingeladen war. Und dann sieht er jene junge Frau zum ersten Mal und in seinem Herzen geschieht etwas. Er erinnert sich, dass sein letzter Satz in seinem Gebet doch war, oder eine Freundin, das ist einfach so aus ihm herausgesprungen, das wollte er gar nicht beten. Ich mache es kurz. Ich bin inzwischen 57 Jahre mit ihr verheiratet, von Wolfhalden, Mappenzeller Land. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich Jesus so konkret erlebt habe, als den, der in mein Leben wirkt. Wenn ich ihm meine Not und mein Herz ausgeschüttet habe, und das ist nicht das erste Mal, dass ich ihm das unter Tränen gesagt habe, meine Not. Damals an jenem Nachhauseweg, Mitternacht, Vollmond, habe ich Jesus mein Leben noch einmal gegeben und sagte, wenn das die Erhörung meines Gebets ist, Herr, dann will ich dir mein Leben nochmals geben. Ich möchte dir dienen, mein Leben für dich investieren. Jesus hat mich beim Wort genommen und ich durfte viele Jahre innerhalb der Brüdergemeinden wirken, neben meinem Beruf, bis dass ich erst spät in den vollzeitigen Dienst berufen wurde. Manchmal müssen wir aber auch warten. Es geschieht nicht immer so in der gleichen Stunde. Manchmal müssen wir auch warten aber der Herr ist treu. Strample dich nicht selbst ab, wenn du irgendwo anstehst. Ich habe einmal in einer Wartezeit auch diesen Vers aus Hebräer bekommen. Denen, die ihn suchen, wie heißt es richtig, dass Gott ein Belohner sein wird. Und ich habe mich geklammert an diese Verheißung. Und es ging sicher mindestens ein Jahr, bis das Gott die Umstände verändert hat. Auch gerade du als junger Mensch, wenn du dich unverstanden fühlst oder mitten in einer Unsicherheit lebst oder wenn du einsam bist, komm zu Jesus und schütte ihm dein Herz aus, setze dein ganzes Vertrauen auf ihn. Er versteht dich wie sonst niemand. Wir hatten eine alte Glaubensschwester, sie ist beim Herrn, sie sagte einmal in einer Bibelstunde, etwas kann Gott nicht, jemand enttäuschen, der ihm vertraut. Einige kennen Ruth Ambühl. Der Herr versteht uns, wenn uns niemand sonst versteht, er kennt uns viel besser als wir selbst. Ein zweiter Punkt, Jesus will, dass dein Leben ein erfülltes Leben ist. Und da gibt es diese drei Aussagen, die ich in einem Heft las. Das Leben ist leer, wenn du lebst, um dir selbst zu gefallen. Das Leben ist verrückt, wenn du lebst, um der Welt zu gefallen. Das Leben ist bedrückend, wenn du lebst, um deinen Mitchristen zu gefallen. Leer, verrückt, also aus dem Zentrum gerückt, bedrückend. Irreführende Visionen fürs Leben. Und dann bleibt es leer. Es wird aus dem Zentrum gerückt. Oder es ist ein bedrückendes Leben. Man wundert sich, wenn Irritation alles ist, was bleibt. Nehme das Geschenk Jesu Christi und den göttlichen Reichtum an, der in seinem Geschenk enthalten ist. Ich bin gekommen, um euch Leben zu geben. Leben im Überfluss, sagt Jesus in Johannes 10, Vers 10. Und dieses Leben hat die Verheißung für jetzt und heute und für die Ewigkeit. Wenn wir die drei Aussagen hören, wie müsste dann die Aussage lauten für ein echt erfülltes Leben? Für ein Leben, das weder leer noch verrückt oder bedrückend ist. Dein Leben wird reich und erfüllt, wenn du in dem lebst, was der Vater im Himmel für dich geplant hat. Das ist echt erfülltes Leben. Gott hat uns beschenkt in Christus, reich gemacht. Und höre genau hin, dies ist der Schlüssel, worum es geht. In ihm haben wir bereits alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt. Das schreibt Petrus in seinem zweiten Brief. Alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt, hat uns Christus geschenkt. Denn durch ihn haben wir Gott kennengelernt, der uns in seiner Macht und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen hat. Es ist uns alles in Christus geschenkt. Nicht, weil wir es verdient hätten, aber alles, um ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt. Alles in Christus, nicht Jesus plus. Wir sind von Gott berufen durch seine eigene Herrlichkeit und Kraft. Berufen heißt von Gott erkannt, nicht wegen uns, weil wir so toll sind und nicht aus unserer Leistung, sondern um seinetwillen, aus Gnade, weil er uns liebt, dich und mich. Ein reiches Leben bedeutet, sich als Befreite von Gott für seine Ziele gebrauchen zu lassen und nicht Gott für seine eigenen Ziele zu gebrauchen. Befreit sein für Gottes Absichten in unserem Leben, das macht reich. Ich baue auf den, der mir das gegeben hat, was ich am allernötigsten brauche, sich selbst. Und ich liebe ihn, Jesus Christus, meinen Erlöser und Herr, mehr als alles andere. Ich liebe ihn um seiner selbst willen, um seiner göttlichen Liebe willen, nicht um seiner Gaben willen und nicht um seiner Geschenke willen. Das ist nur Zugabe. An ihm möchte ich bleiben, und das ist dritter und letzter Punkt, in ihm bleiben mit diesem Ausspruch, den Jesus innerhalb seiner Abschiedsreden an seine Jünger getan hat. bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Jesus wollte sie darauf vorbereiten, dass er leiden muss und nachher zu seinem Vater im Himmel zurückkehren wird. Sie werden ohne seine leibliche Anwesenheit in der Welt sein. Und er sagt, bleibet in mir. Darum geht es. Und daraus folgt die wunderbare Realität, dass er in uns ist. Wir reden gerne vom Tun. Wir wollen aktiv sein, Tatmenschen. Wir wollen die Probleme anpacken, was ja nicht schlecht ist. Aber wir dürfen das Wichtigste nicht vergessen. Wenn unser Tun gesegnet sein soll, beginnt es damit, Rebe am Weinstock zu sein und zu bleiben. An uns liegt es vor allem, dass wir im Bleiben an ihm und durch Gottes Wirken an uns Frucht reifen lassen. Das braucht Zeit. Jedes Reifen braucht Zeit. Wir müssen Frucht nicht selbst schaffen, aber an ihm bleiben. Darum geht es. Das ist unsere Verantwortung. Vielleicht sagst du, ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst. Ich gebe meinen Zehnten ins Haus Gottes. In ihm bleiben geht viel weiter. Es ist allumfassend. Es betrifft dein ganzes Leben. Es ist nicht gesetzlich gemeint, aber auch nicht mystisch, sondern eine Beziehung deines Herzens. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Keinen Tag vergehen lassen, ohne seine Gegenwart zu suchen, online mit ihm bleiben, in seiner Gegenwart leben. Lernen, auf ihn zu hören, wenn meine Worte in euch bleiben. Sein Wort unter Gebet lesen, verinnerlichen. Es ist heute sehr viel Unmündigkeit in Bezug auf das Wort Gottes, auch unter vielen Christen. Das ist nicht gut. Keine Entscheidung ohne ihn treffen, auch wenn es bedeutet, Nachteile in Kauf zu nehmen. Und auch da könnte ich Beispiele aus meinem Leben weitergeben. Ich war 28 Jahre in einer Firma in St. Gallen und man bot mir an, ich solle doch Teilhaber werden, man würde mir Aktien schenken, anstelle Gratifikation jedes Jahr. Und ich habe das abgelehnt. Und das war ungefähr 6 Jahre vor meiner Berufung in den vollzeitigen Dienst. Und ich war glücklich, dass mir der Herr nie Freiheit, nie grünes Licht gegeben hat. Ich hätte mich finanziell wahrscheinlich besser gestanden, aber das spielte eigentlich keine Rolle. Auch wenn es bedeutet, äußere Nachteile in Kauf zu nehmen. Ich habe den Verwaltungsrat enttäuscht, aber ich durfte weitere Jahre bleiben. Um Weisheit bitten, warten können, bereit sein, wenn er uns ruft. Ihr Lieben, es ist so ein riesengroßes Privileg, Rebe an ihm, dem Weinstock zu sein, weil er in uns sein Leben entfaltet. Welch schönen Momente, wenn wir das immer wieder neu erleben. Das war gar nicht ich, das war er. Und es ist ein so tröstender Gedanke, bei allem, was mit uns geschieht, in jeder Lebenssituation festhalten, ich bin eine Rebe am wahren Weinstock. Da will mich Jesus haben, da will er Frucht in mir reifen lassen. Das kann mir helfen als junger Mensch, wenn ich viele Fragen über das Leben habe. Ich möchte dir einfach nur sagen, bleibe an ihm, sei ihm treu, er wird dir den Weg weisen, er wird Frucht in deinem Leben wachsen lassen, in dem Maße, wie du Rebe an ihm, dem Weinstock, bleibst. Glaube ja nicht, dass es ein langweiliges Leben ist. Das Gegenteil ist nämlich der Fall. Der Heilige Geist wird dir genau das auf dein Herz legen, was für dich ganz persönlich dran ist. Du musst nicht von dir aus aktiv werden, sondern einfach an ihm bleiben und online genau hinhören. Es gilt für alle, Junge und Senioren, wenn wir in ihm bleiben, sind wir gehalten. In jeder Lebenssituation, auch wenn es uns schlecht geht, bleiben wir eine Rebe an ihm, dem wahren Weinstock. Sein Leben pulsiert in uns. Wie die Rebe durch den Saft des Weinstocks lebt, so leben Kinder Gottes durch das Blut Jesu Christi, das uns erlöst hat, und durch seinen Geist. Und in dem Maße, wie ich in ihm und in seiner Liebe bleibe, bin und bleibe, bin ich unabhängig von menschlichen Anerkennungen und frei für ein Leben mit ihm, frei für ein Leben, das Gott gefällt. Und dazu möchte ich auch dich heute einladen. Beginne das neue Jahr mit einer neuen und bewussten Hingabe an deinen Retter und Erlöser Jesus Christus. Vielleicht zum ersten Mal oder wieder ganz neu. Jesus lädt dich heute dazu ein. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Einladung, die immer noch gilt, die immer noch ergeht. Und für deine Verheißung, dass du niemand hinausstößt. Danke, dass wir zu dir kommen können, auch in diesem Leben, das manche Anforderungen stellt. Mit dir unterwegs zu sein, Herr, das ist alternativlos. Wir danken dir für deine Treue, die uns gehalten und bewahrt hat. Und ich bitte dich für jeden, der heute hier ist, dass er ja sein Leben neu bei dir festmacht, neu die Entscheidung trifft. Ich möchte Rebe an ihm, dem wahren Weinstock, sein. Und er möchte in mir sein Leben entfalten. Danke, Vater im Himmel, dass du die Herzen ziehst. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen. Als nächstes Lied, Herr, wir kommen zu dir. Das kann dein Bekenntnis sein.